also wer diese Folge nicht hört, ist einfach ein Vollidiot. Das ist wirklich, das ist ja so geil. Ja, das macht ja voll Sinn. Bei der Kinderzahnbürste ist witzigerweise auch vorne so ein ganz bisschen, sind ein paar Haare sind blau. Das ist wahrscheinlich für die Zahnpasta, kann ich mir jetzt
genau,
mal
sagen. Genau, ne? Oder ausdenken. In der Mitte so ein ganz kleiner Kreis und bei uns Erwachsenen ist ja so ein bisschen größer. Also genau, wenn man da in diese kleine Kuhle einen kleinen, den Klecks Zahnpasta macht, das ist die Menge, die empfohlen wird für meine Zähne.
Ist das
und das passt sich ja je nach Alter an, weil die Zahnbürsten ja auch wachsen.
Eigentlich müsste man wirklich im Krankenhaus, du bekommst ein Kind und bräuchte dann eigentlich sofort so eine Live-Schalte, Zwitor, der einfach mal ganz kurz, so, passt mal auf, Freunde, so und
hallo,
so,
also,
macht's gut.
Meldet ja, euch dafür gibt's ja mein Buch. Ich habe ja mal Bücher,
Stimmt, du hast ja ein Buch geschrieben, mein Gott.
Genau, also das erste Buch ist ja ab Geburt und das wird ja zum Glück auch ganz häufig irgendwie so verschenkt und die sagen ja, das ist wie so ein kleines
Du sag doch gerne nochmal, wie das heißt auch.
Das heißt, wenn der Rotz läuft Rotz und läuft. Der Pups drückt.
Los geht's! Hoppe, hoppe, Salter. Hoppe, hoppe, Salter.
So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, hoppe, Scheitern.
Leute, ich raste komplett aus. Es ist mein absoluter Wunschgast heute da. Und dass er überhaupt da ist, finde ich eh ein absolutes Wunder. Das ist für mich mein kleines Wunder von Bern. Denn heute ist Kids Talk zu Gast. Ihr kennt ihn bestimmt eh alle. Dr. Med Vitor Gattino.
Ja, ähnlich. Ich habe schon alle Varianten gehört in meinem Leben, deswegen, das war eine neue, aber nein, toll. Alles gut. Also Gattino, ich sage immer selbst Gattino, aber eigentlich heißt es Gattino. Genau, kommt ja aus dem Portugiesischen, dieses Inho kennt man ja von den Fußballspielern meistens.
Okay, der du nicht bist, du bist nämlich Kinderarzt, nein, aber du bist auch ein Star.
Och, ja, also ich finde es gar nicht. Alle anderen sagen immer, oh, du bist voll bekannt und so. Und dann sage ich, ja, ich bin doch eigentlich nur Kinderarzt und so. Aber ja, ich werde erkannt, das stimmt.
Ja, und ich denke mir dann auch immer so, du bist ja so bekannt, dass ich mich dann immer frage, hast du überhaupt eine normale Praxis noch, wo das Fußvolk eintreten darf und dir dann irgendwelche Ausschläge und, keine Ahnung, fiebrigen Kinder vorstellen?
Ja, also das vergisst man irgendwie, glaube ich. Also viele vergessen das so auf Social Media. Aber ich bin eigentlich Kinderarzt. Also ich bin angestellter Facharzt in der Praxis schon seit 8 Jahren, also seit 10 Jahren, aber jetzt in 8 Jahren in der Praxis. Und ich gehe da jeden Morgen, also ich habe einen Tag in der Woche frei, aber ich gehe da jeden Tag morgens hin und arbeite den ganzen Tag, gucke mir Ausschläge an, gucke also alles, von dem ich berichte, das habe ich wirklich jeden Tag. Also deswegen ist der Kontrast immer sehr lustig. Manchmal, weißt du, dann morgens bist du irgendwie so, hast noch eben noch Kinder untersucht, wird's angekotzt und abends bist du dann auf irgendeiner so einer, auf der Buchmesse und repräsentierst so dein Buch und die Leute denken so, ein Autogramm und dann denkst du, ey, das sind schon sehr verschiedene Welten.
Aber ich finde schön, dass du trotzdem auf dem Boden geblieben bist und ich möchte mit dir heute über Kinderkrankheiten reden, über Medikamente, die man auf jeden Fall zu Hause haben sollte, über diesen ganzen Scheiß und anfangen möchte ich mit meinem Lieblingsthema Magen-Darm.
Oh, ich hasse Magen-Darm.
Ich liebe Magen-Darm. Es ist einfach das Schönste, wenn das die ganze Familie ist.
Ich habe so Angst vor Magen-Darm immer. Ich sage mir, ich hätte gern alles, aber Magen-Darm ist wirklich für mich persönlich, ja. Also ich, wenn ich es habe, wirklich ganz schlimm. Also ich finde es wirklich übel.
Ich hatte da witzigerweise auch mal mit Bekannten echt irgendwie so ein bisschen Stress, weil ich finde, das ist ein Ehrenkodex unterhalb von Eltern allgemein, finde ich, von Menschen, wenn man Magen-Darm hat. Dann muss man das wirklich sagen, dann lädt man niemanden ein und dann trifft man sich auch nicht, okay?
Ja, das ist so immer das Geilste, wenn man dann Kindergeburtstag und dann holt man das Kind ab. Ja, irgendwie, dem ging es nicht so gut. Ja, der hat heute Morgen auch erbrochen und
wow.
So und gestern auch. Alter,
dann Vitor, sag da würde ich wirklich bitte am liebsten sagen, was bist denn du für ein blödes Arschloch? Also jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, also ich werde da auch sauer. Ich sage vielleicht nicht Arschloch, aber ich werde da auch sauer, weil das ist wirklich, das ist ein No-Go. Das ist ein No-Go, weil dann weißt du, okay, morgen, übermorgen liegen alle anderen flach. Ja.
Genau so ist es. Und hier komme ich auch schon zu meiner ersten Frage. Wenn man merkt, es ist ja gerade hier in Berlin, geht die Scheiße um. Es ist ein Thema. Die Leute kotzen, die Leute scheißen. Ja. Das ist einfach, let's face it.
Überall gerade in der Bundesrepublik.
Da gibt's ja so Mythen und da frage ich dich jetzt, ist es ein Mythos oder nicht? Einmal eine ganze Zitrone auspressen und den Zitronensaft trinken, soll einen vielleicht davor bewahren?
Also, nein.
Gut, super.
Wär mega. Ich würd Dauerabo von Zitronen machen, aber ist leider nicht so.
Ist nicht so. Und das andere, was ich gehört habe, ist Schwarztee trinken.
Auch nicht, nein.
Cool, super.
Also Schwarztee kommt so ein bisschen von dem so, ne? Also wenn man dann den Durchfall hat als Erwachsener, dann kann man Schwarztee manchmal so ein bisschen bindend wirken, aber nicht bei Kindern, weil Schwarztee, ne, mit dem Tein, dann sind die druff und sind hyper. Deswegen lieber nicht.
Cool, Magen-Darm und hyper, der Albtraum aller Eltern.
Das ist super, gute Kombi.
Tolle Kombo. Kann man sich irgendwie davor schützen oder ist es eben nicht möglich?
Also Hände waschen, ne? die normale Händehygiene, weil es sind Viren, die Viren übertragen. Seit Corona wissen wir, wie Viren übertragen werden, ne? Und deswegen Hände waschen. Und letztendlich ist der Endgegner gar nicht das fremde Kind, sondern das eigene Kind, weil da kannst du dir die Hände waschen, so viel du willst. Wenn du dann irgendwie knutschst und irgendwie kuschelst oder sowas, dann ist es vorbei, ne? Also deswegen, wenn das eigene Kind das hat, dann ist es vorbei, aber so untereinander dann tatsächlich einfach Hygienemaßnahmen, ganz normale Hände waschen, nach der Toilette irgendwie Hände waschen vorm Essen und so wenig wie möglich versuchen, die Hände ins Gesicht zu tun. Also weil wenn man so mal drauf achtet, unbemerkt nimmt man ganz häufig die Hände ins Gesicht, macht irgendwie ein Haar weg oder fummelt sich darum und das ist jedes Mal ein Kontakt und deswegen, wenn man das minimiert man auch die Wahrscheinlichkeit tatsächlich.
Also das heißt, es gibt eigentlich keinen Weg aus, es gibt keine Maßnahmen, die funktionieren, einfach Augen zu und durch.
Nein.
Und hoffen.
Ja. Ja, so ist das. Und hoffen, dass es schnell vorbei ist.
Wie ist die Inkubationszeit beim Magen-Darm? Kann man das so...
Es kommt drauf an auf den Erreger. Also hast du so ein Norovirus, dann hast du den innerhalb von ein paar Stunden kannst du den haben. Und der ist auch ganz, der ist ganz heftig und ganz schnell. Es kann aber auch mal so 4 bis 5 Tage dauern. Also je nach Virusinfekt ist das unterschiedlich. Aber wie gesagt, es gibt welche, die gehen ganz schnell. Zum Beispiel auch die Bakterien, die Staphylokokken. Kennen wir alle im Sommer, Gartenparty, Mayo, Nudelsalat, das kann dann am besten noch mit so frisch geschnittenen Eiern, der stand dann ein bisschen länger in der Sonne, da können sich die Bakterien ganz schnell wirklich verbreiten, das geht wirklich rasant, innerhalb wirklich von 1-2 Stunden, nachdem du das gegessen hast, wenn du da eine gewisse Menge hast, läuft es unten raus.
Da geht's los. Was macht man mit kleinen Kindern, die kotzen und kackern?
Ja, das ist schwierig, ne? Das ist wirklich, wirklich schwierig. Also vor allem, wenn sie, ne, also eigene Erfahrungen sind so, ne, im Bett, dann abends gekotzt und dann liegen sie da im Erbrochenen und dann schlafen die weiter und man merkt es gar nicht und dann geht man hin und sieht das. Also es ist wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Was kann man machen? Also letztendlich nur Flüssigkeit geben. Und je nachdem, also Kinderheilkunde ist ja sehr interessant, weil ich behandle ja von Neugeborene bis 18 Jahre. Und da sind natürlich die Behandlungsarten komplett unterschiedlich. Ich sage immer, je kleiner das Kind, desto mehr muss man aufpassen, ne, weil die einfach schneller austrocknen. Und dann einfach, wie gesagt, Flüssigkeit geben, wenn die Kinder noch klein sind, noch Milch trinken oder gestillt werden. Einfach häufiger anlegen, häufiger trinken. Und bei den älteren Kindern dann oder bei den älteren Säuglingen oder bei den Jugendlichen einfach wirklich Flüssigkeit. Und da gibt es auch so diese orale Rehydratationslösung. Die war mal ganz lange irgendwie ausverkauft in den Apotheken, weil auf TikTok gab es einen Trend, wo man gesagt hat,
Elektrolyte,
das ist das Pulver gegen den Kater danach. Und dann sind alle in die Apotheken gegangen und haben das geholt. Und dann gab es das wirklich für die kranken Kinder gar nicht mehr. Also eigentlich ist das ein Medikament, was man im Wasser tut, so Mineralien, ne, so alles, was man so ein bisschen braucht, ein bisschen Zucker, schmeckt halt gruselig. Das ist halt so, passt bei Kindern halt nicht so gut. Deswegen, es schmeckt wirklich sehr salzig. Kann man aber auch vielleicht irgendwo reinmischen und dann kann man das dem Kind geben. Und das ist letztendlich das Einzige, was man machen kann. Es gibt viele Sachen, die gemacht werden oder manchmal auch von Kollegen und Kolleginnen oder von Apothekern und Apothekerinnen empfohlen werden. Die sind aber eindeutig nicht empfohlen. Wie zum Beispiel beim Erbrechen diese Zäpfchen gegen Erbrechen, ne? Zum Beispiel, das ist wirklich, wird nicht empfohlen, weil man weiß, dass wenn ich sowieso gerade einen Magen-Darm-Infekt habe und nehme dann so dieses Zäpfchen gegen Erbrechen, das ist eigentlich gar nicht zugelassen bei Magen-Darm. Das ist eigentlich für Reiseübelkeit und die Kinder werden davon sehr müde und die Krampfbereitschaft steigt. Das heißt, man kann dann einen Krampfanfall bekommen. Deswegen sage ich immer, bitte, 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 das nicht. Wenn das Kind gar nicht mehr trinkt und nichts bei sich behält, dann muss es in die Klinik, ne? Dann braucht es eine Infusion, dann muss es sich auskurieren und muss sich nicht drum kümmern, irgendwie zu trinken. Und gegen den Durchfall muss raus, ne? Also diese ganzen Tabletten und sonstiges, die wir Erwachsenen haben, so, die sollen wir ja auch eigentlich nur nehmen, wenn wir jetzt irgendwie gerade aus dem Ägyptenurlaub kommen und sagen, ich will mein Flugzeug jetzt nicht verpassen oder so. Aber eigentlich, was raus muss, muss raus. Und ich muss halt einfach nur mit Flüssigkeit ersetzen. Und so macht man es auch bei den Kindern. Und letztendlich will man immer irgendwas haben, damit es schneller weggeht, aber das letztendlich ist ein Virusinfekt und man muss eigentlich nur symptomatisch behandeln.
Du hast es gerade schon gesagt, wenn das Kind dann einfach gar nichts mehr trinkt, dann wirklich zum Arzt, weil ich frage mich halt schon immer, also muss man jetzt unbedingt mit einem Virus wie Magen-Darm, der so ansteckend ist, unbedingt in eine Kinderarztpraxis, ne? Ab wann sagst du, ist es wirklich so, dass man sagt, ja, dann müsste er jetzt leider auch kommen oder man kann sich dann auch ersparen und die anderen davor verschonen?
Also ich sage immer, der 12-Jährige, der jetzt einmal erbrochen hat und keine Grunderkrankung hat, der kann auch mal zu Hause bleiben. Den sehe ich aber leider auch häufiger. Und schon nach einem Mal erbrechen, wenn der jetzt natürlich 3-4 Tage durcherbricht und irgendwie kaum was bei sich behält, dann muss der sich auch vorstellen. Und bei den Kleinen, also so ein 3-4 Monate altes, was jetzt irgendwie einen halben Tag irgendwie erbrochen hat und irgendwie dauernd immer alles wieder rauskommt, da reichen schon einige Stunden, wo ich sage, bitte vorstellen, einfach gucken. Letztendlich entscheidet das so, geht es auch ein bisschen danach, wie ist das Kind drauf? Ne? Wenn das Kind irgendwie, je kleiner das Kind ist und dann schnell austrocknet, die sind dann halt einfach schlapp und müde und irgendwie nicht mehr gut drauf, dann einfach eher frühzeitiger vorstellen, dass man dann einmal schaut.
Okay, so good to know. Kommen wir zur zweiten Frage, weg von Magen-Darm. Es ist doch wirklich, ich frage mich mal, warum gibt es sowas eigentlich überhaupt?
ja.
Du hast ja schon mal gesagt, dass es eigentlich absoluter Mumpitz ist. Man sagt ja immer, dass der grüne Rotz, ne? Das ist der virale Rotz. Da sind die ganzen Bakterien drin, deswegen ist das grün und das ist dann super ansteckend. Was ja eigentlich Mumpitz ist. Ein Kind ist ja eigentlich vorher wahrscheinlich schon richtig ansteckend.
So ist es. Genau so ist es, ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, das wird ganz häufig in ganz vielen Kitas wird das so, da gibt's, ich weiß nicht, ob es am Eingang irgendwie so einen Chart gibt, wo man dann erstmal so guckt, wie sieht die Rotze aus und dann wird so dran gehalten und so, oh, heute ist hellgrün, bitte heute nicht kommen und so. Ich weiß nicht, aber es hat medizinisch überhaupt gar kein, wie du sagst, gar keine Relevanz, weil bei Kindern vor allem. Also bei Erwachsenen ist es nochmal was anderes. Wenn du jetzt irgendwie krank warst und irgendwie am 8. Tag bekommst du auf einmal richtig dollen gelben Rotz und hast irgendwie wieder Fieber, dann muss man sagen, ui, hast du eine Nebenhöhlenentzündung jetzt drauf bekommen, so, ne? Oder so. Aber bei Kindern, die haben per se immer ein mehr Bakterien, also gute auch Bakterien im Nasenrachenraum. Das heißt, dort geht das schneller rund. Und wie du gesagt hast, gelb-grün ist meistens am Ende des Infektes, weil gelb-grün sind eigentlich die weißen Blutkörperchen, die gehen dorthin, bearbeiten diesen Virus oder was da auch los ist. Und das sind die Abfallstoffe. Die weißen Blutkörperchen, also unsere Immunzellen, wenn die dann fertig sind mit der Arbeit, dann müssen die ja auch irgendwie weg. Und dann ist dieser Schleim, dieses gelbe-grüne, getane Arbeit, bald gesund. Der klare Rotz am Anfang.
Ich dachte, das wären Bakterien, ehrlich gesagt.
Genau, deswegen sage ich ja, wenn der Erwachsene so sekundär, also auf einem Infekt, dann plötzlich nochmal irgendwas drauf bekommt, dann ist es meistens gelb und bakteriell. Aber beim Rotz ist es tatsächlich bei den Kindern, hat nichts damit zu tun, dass es jetzt extra ansteckend und jetzt total bakteriell geworden ist, sondern das liegt einfach daran, dass die weißen Blutkörperchen einfach diese Farbe herstellen, ne? Dieses Gelb-Grüne, und das sieht dann halt so aus und dann weiß man, oh, da ist das Immunsystem jetzt gut am Arbeiten, bald ist es vorbei. Und wie du sagst, am Anfang ist man ja sehr ansteckend, ne? Wenn die dann so gerade loslegen.
Wann ist man denn genau ansteckend? Wann ist der Peak der krassesten Ansteckung?
Also der Peak ist immer dann, solange ich Symptome habe. Also immer dann, also reden wir jetzt mal von einem banalen Virusinfekt, so Erkältungsvirus, dann ist wirklich das der höchste Peak eigentlich dann, wenn ich huste, wenn ich niese, wenn ich Rotz habe. Also dann, wenn ich, das ist ja voll schlau vom Virus, ne? Der Virus will doch nicht irgendwie da versauern, der will sich ja verteilen. Das heißt, der ist dann am ansteckendsten, wenn der Mensch auch am rotzigsten ist. Das heißt, richtig schön viel, wenn die Rotze richtig läuft. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, diese grüne, gelbe Rotze, fließt die richtig raus oder hängt die eigentlich immer so in der Nase da irgendwo da drin und man muss die dann irgendwie, genau.
Die hängt, was ich krass finde, wenn du noch so ein Baby hast und dann immer diese Kinder siehst zum Kita-Alter, die alle diese ekligen Rotznasen haben, du denkst dir immer so bei allen Eltern so, mach doch das mal weg. Das ist ekelhaft, das will niemand sehen. Mach doch einfach mal die scheiß Nasen sauber und dann stehst du irgendwann da und hast selber deine eigenen Kinder stehen da mit ihren eingetrockneten Rotzpoppeln hier, alles grün.
Die Arme sind voll, die Arme und Arme überall so.
Und man hat aufgegeben, man ist so, ja, das ist jetzt eben so. Wir gehören
halt
auch
so
dazu.
Ne?
Ja.
So ist
es. Wir sind,
ne?
Also wir sind auch welche von euch jetzt.
Genau, wir gehören jetzt auch zum Club. Nehmt uns auf im Rotzclub. Aber so ist es, ne? Und deswegen, der gelbe, grüne Rotz, der fließt ja gar nicht mehr, ne? Der ist ja eigentlich, der steckt da fest. Das ist so, ey, komm, räum mich jetzt auf, ich bin fertig mit der Arbeit. Und der weiße, dieser durchsichtige, der am Anfang fließt, wo man denkt, mein Gott, das hört gar nicht auf, das ist eigentlich der infektiöse, weil da ist Virusmaterial drin, damit man, der Virus denkt sich, ja, jetzt niesen und dann zack, auf den nächsten.
Okay, und ich dachte mal kurz, dass man auch schon ansteckend ist, wenn man sich so krank fühlt nur. Also man hat noch nichts,
genau.
Aber du merkst, dein Körper ist schon so im Sack.
Genau, also kommt auf den Virus an. Also es gibt verschiedene Viren, die tatsächlich auch so sind. Zum Beispiel also eine ganz doofe Sache ist zum Beispiel das 3-Tage-Fieber oder zum Beispiel, was richtig doof ist, auch so für Schwangere und was jetzt richtig viel unterwegs sind Ringelröteln zum Beispiel.
Ja.
Und bei den Ringelröteln, das ist ja was ganz Banales. Also für Kinder ist das gar nichts. Die haben vielleicht mal eine Rotznase oder irgendwie so ein bisschen.
Die haben so einen Ausschlag an den Backen, glaube ich.
Genau,
ne?
Und dann kriegen die plötzlich einen Ausschlag, ne? Ein ganz klassischer Ausschlag, die Ringelröteln. Fängt so im Gesicht an, sieht so ein bisschen, als hätte man sie so rechts und links eine Backpfeife gegeben. Und dann haben die, und dann im
ja,
Körper sieht
nicht.
Das auch ganz... Genau. Ja, muss man dann immer genau hingucken. Und auf jeden Fall, da ist es so, in dem Moment, wo der Ausschlag da ist, ist die Ansteckung vorbei. Das heißt, die höchste Ansteckung war in den 5 Tagen vorher, wo das Kind gar keine Symptome hatte. Ne? Also, und da sieht man, es kann auch andersrum sein. Deswegen
aber da hast du ja
auch,
Schwangere ja voll die Arschkarte.
Ja, ist total die Arschkarte. Ist wirklich doof tatsächlich, weil man halt dann, wenn es da ist, dann muss man es abklären. Aber da zur Beruhigung bei für die Schwangeren, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit Ringelröteln ist sehr gering. Und selbst wenn ich schwanger bin und eine Infektion hatte, also es ist meistens in den ersten 20 Wochen kritisch, danach ist es nicht mehr so schlimm, sollte man trotzdem einmal abklären lassen. Aber selbst nur, auch wenn ich Ringelröteln habe, heißt das nicht, dass mein Baby automatisch ein Problem hat. Also da ist auch nur ein Prozentteil, der dann irgendwas hat. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man sagt, ey, vorher gar nichts gemerkt, aber hoch ansteckend.
Also es ist wirklich von Virus zu Virus unterschiedlich.
Ja.
Wenn ich meine Kinder zur Kita bringe, es ist mittlerweile schon besser. Ich bin ja ein Hypochonder, ich bin ein Germophob. Das ist absolut schwierig für mich gewesen ganz am Anfang. Ich bin jetzt auch ein bisschen reingewachsen. Aber wie ist es denn für dich als Kinderarzt, deine Kinder zur Kita zu bringen? Weil du bist ja vom Fach. Du checkst ja sofort, ha. Und ich bin jetzt nicht unbedingt vom Fach. Und manchmal, wenn ich die da so hinbringe, dann sehe ich da so ein Kind, das mich so anschaut mit seinen glasigen Augen.
Ja,
wo ich mir denke, shit, Bruder, ich glaube, du bist richtig krank, Alter. Ich glaube, du solltest hier nicht sein,
genau.
Ja.
Ja, also wenn es ganz schlimm ist, dann spreche ich die auch an und sage, hey, ich habe gesehen, der da und
du kommst
da,
jetzt gleich mit in die Praxis.
Sieht aber irgendwie so schlapp aus und so, ist da alles in Ordnung und so. Aber die sind da meistens, also ich sag mal so, die Erzieherinnen und Erzieher, die sind ja eher sehr sensibel, was das angeht. Ne? Es gibt manche auch, die sind so laissez-faire, aber manche sind ja eher, ne, wie du sagst, also beim einmal irgendwie ein bisschen komisch gehustet, muss abgeholt werden. Also die Tendenz ist eher dazu da, dass man sehr früh die Eltern anruft, als dass man dann irgendwie das so mittelschleifen lässt, sodass das eher weniger wird, muss man sagen. Ich bin immer nur beunruhigt, wenn der Zettel vorne am Eingang mit den Krankheiten nicht mehr reicht und man schon so handschriftlich unten drunter die nächste Krankheit draufschreibt. Muss dann, die jetzt auch in der Kita ist, jetzt auch noch Läuse und der Magen-Darm und der RSV, dann denke ich, ui, jetzt haben wir hier Time to leave. Genau, jetzt glaube ich, bleiben wir daheim.
Aber bist du als Kinderarzt, würdest du sagen, glaubst du eher entspannter als ein normaler Mensch, der kein Kinderarzt ist, weil du dir denkst, okay, die kleinen Arschgeigen müssen da so und so durch, es führt eh kein Weg dran vorbei, die werden sich so und so mit irgendeiner Scheiße anstecken, oder bist du schon auch eher so, dass du denkst, scheiße, nee.
Also wenn sie dann krank sind, bin ich entspannt, weil ich weiß dann, was ich zu tun habe. Ich mache mir dann keine Sorgen. Ne? Also bei Eltern, die jetzt nicht vom Fach sind, ist es natürlich so, dass man nicht weiß, wie lang geht das. Ist jetzt doch vielleicht der Husten doch irgendwas Schlimmeres und so. Also da schwingt ja nochmal viel mehr mit. Ne? Dass man dieses Aushalten, was wir Eltern ja verlernt haben, dass das für mich viel entspannter ist, weil ich verstehe, was dahinter ist und ich weiß, was auf mich zukommt. Aber ich habe natürlich trotzdem keinen Bock, dass meine Kinder krank werden. Also
ja, weil dann alles zusammenbricht.
Also da denke ich, ne, genau, weil dann alles so, ne, dann ist der krank, dann der andere, aber der andere muss noch in die Schule gebracht werden und die andere, die ist dann auch klein und dann die ist noch ganz klein und so, wo man denkt, oh nee, und man weiß auch eh sowieso, wenn einer es in der Familie hat und wir sind 5, dann geht das reihum und das zieht sich dann 6 Wochen lang und dann kommt der nächste Infekt. Also wenn du so einmal in diesem Hamsterrad drinne bist, dann ist es echt schwierig, da wieder rauszukommen. Und deswegen versuchen wir da schon irgendwie dann auch zu Hause dann zu versuchen, so ein bisschen zu separieren, wo es geht, damit dieses Anstecken und reihum und nächste Woche bist du dran und dann, dass wir das irgendwie unterbrechen.
Weil du gerade auch meinst mit diesem Husten, das ist auch so eine Frage, die ich mir ganz oft stelle, so wann ist ein Husten scheiße? Also ich meine, okay, oder wann fängt man an Hustensaft zu geben, einen Schleimlöser? Ich glaube so Husten, wie nennt man das, Dämmer? Ist glaube ich eher absolut...
Ja, Hustenstiller, genau, gibt's auch.
Hustenstiller ist glaube ich eher, würde ich jetzt aus dem Gefühl raus sagen, nicht so doll. Oder?
Ja, also ich korrigiere gleich dein Gefühl, erzähl mal weiter.
Auch geil, dass ich hier von Gefühlen rede. Danach verteile ich noch Globulis, passt auf, Leute.
Ja, das ist auch gut, auch gut. Da bist du aber bei mir falsch. Aber, ja,
dann gehe ich nochmal beim Kristall durch und heile euch.
Ja, und so ein bisschen Salbei.
Ja, aber wenn jetzt ein Kind zum Beispiel anfängt zu husten.
Ja.
Wie klingt ein Husten, der sofort mit einem Husten, einem Schleimlöser zum Beispiel, behandelt werden muss?
Also da fangen wir schon an, Schleimlöser muss nie gegeben werden. In der Leitlinie für Kinderheilkunde werden Hustensäfte nicht empfohlen. Ich weiß, es ist eines der häufigsten, ja, es wird am häufigsten verschrieben, es wird am häufigsten auch gekauft in den Apotheken, aber es wird nicht empfohlen, weil es gibt ganz klare Analysen. Da kommt jetzt eine neue Leitlinie hoffentlich raus, die zeigen, dass wenn Kinder Hustensäfte nehmen, dass es es gibt keinen Benefit, also sie werden nicht, es hat keine Hauptwirkung, sie werden nicht schneller gesund, sie werden nicht, also hat gar kein, es gibt kein Medikament, kein Hustensaft, der bewiesen hat bei Kindern, dass es einen Vorzug bringt, aber die Nebenwirkungen sind da und deswegen wird es nicht empfohlen. Hustensaft, also bei mir in der Praxis geht kein Mensch mit Hustensaft raus, gibt's nicht. Es gibt ganz selten Kinder, die wirklich so einen ganz krassen Reizhuster haben, die jetzt zum Beispiel wirklich keine Bronchitis haben, sonst nichts, nicht irgendwie die Bronchien sind nicht eng, dass sie doch inhalieren müssen mit einem Medikament. Und bei den Kindern, die wirklich so einen ganz krassen Reizhusten haben, kann man mal einen Hustenstiller probieren. Der wirkt auch nicht bei allen. Das ist ein Nuskapin, heißt der Wirkstoff. Und der kann bei manchen Kindern doch ein bisschen nachts vielleicht ein bisschen Ruhe bringen. Ne? So nicht tagsüber die ganze Zeit, weil die sollen ja auch ein bisschen abhusten. Aber Hustensäfte gar nicht. Habe ich einen banalen Husten, dann sage ich immer, das ist der Elternnervhusten, weil der nervt die Eltern zu Tode. Aber man kann nicht viel machen, außer Nasentropfen, viel trinken und einfach abwarten.
Ich Nasentropfen?
Nasentropfen. Ich sage auch immer, mit Hustensaft dauert die Erkältung 7 Tage, ohne dauert es eine Woche.
Tamaris. Wisst ihr, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, Männer gehen und kommen, Freunde kommen und gehen, aber Tamaris bleibt, denn Tamaris ist ein fester und starker Begleiter für uns Frauen. Und wisst ihr, was das Schönste ist? In jedem Alter, nicht nur für junge Frauen, auch für alte Frauen, ist es eine Lebensbegleiterin vom ganz anderen Stern und für die verschiedensten Momente. Bei Tamaris findet ihr Sachen für den Alltag, einfach so zum Leben. Ihr findet aber auch Sachen für ganz besondere Tage, wenn ihr mal Geburtstag habt, wenn Weihnachten vor der Tür steht oder Ostern, habt ihr da irgendwie mit Tamaris einfach einen treuen Begleiter, wie schon gesagt. Ich habe mir jetzt auch ein paar Botten bestellt, so schöne Ballerinas und Silber, finde ich total cool, habe ich richtig Bock drauf und so weiter. Könnt ihr Casual Style aber auch machen. Es gibt vielfältige Sneaker im Angebot, es gibt geile Angebote allgemein und nicht nur Schuhe, sondern es gibt auch Bekleidung, Accessoires, Parfums und vieles, vieles mehr. Wenn ihr Bock habt, euch mal ein bisschen was zu gönnen, der Frühling ist jetzt quasi da, da kann man sich auch mal ein paar neue Teile rauslassen, um geil durch den Frühling zu marschieren, dann geht doch einfach auf tamaris.com und spart mit dem Code HOPPE15, HOPPE groß geschrieben, 15, 15%, ist das nicht geil? Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Also, checkt das mal ab und alle weiteren Infos und den Code und so weiter findet ihr wie immer in den Shownotes. Tamaris. Aber krass, ich dachte, kurz auch überlegen müssen.
Dass ich jetzt dein Weltbild...
Das ist das Gleiche. Ich finde es auch heftig, weil ich zum Beispiel, ich bin ja eigentlich eine super vorsichtige Maus, aber ich habe einfach schon mal so selber, Gott sei Dank nur einmal bis jetzt bei beiden Kindern, also nur bei einem Kind, einfach so selber entschieden, jetzt gebe ich mal so einen Hustensaft. Das klingt mir sehr gereizt, so gebe ich jetzt mal einen Schleimlöser. Einfach so habe ich frei aus dem Arsch raus entschieden.
Genau, und weil du kriegst ihn halt auch. Du gehst in die Apotheke und du kriegst ihn. Also weißt du, würdest du den nicht bekommen, dann würdest du ja gar nicht in die Versuchung kommen. Aber es ist ja auch total legitim. Ich verstehe da Eltern auch total, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, der hustet jetzt und jetzt wegen sowas mir extra frei nehmen, da mit dem Kind zum Kinderarzt. So krank ist er ja nicht. Er hat ja jetzt kein Fieber oder sowas, aber der hat diesen doofen Husten und irgendwie geht er ja trotzdem in die Kita. Aber irgendwie wäre es auch geil, wenn dieser Husten jetzt mal weggeht und er geht jetzt schon seit 2 Wochen, mal besser, mal schlechter. Dann gehe ich halt in die Apotheke und da kriegt man das angeboten, 100%ig, ja, und dann kaufe ich das und nehme das. Und dann wundert man sich, dass man von einem Hustensaft hustet. Ich sage immer, wenn Sie einen Hustensaft geben, dann wollen Sie auch, dass Ihr Kind hustet. Also, weil das macht ja Husten.
Das kommt jetzt alles sehr überraschend, Vitor.
Ja, und deswegen sage ich immer, also bitte nicht geben, weil nur schlecht und deswegen einfach nur. Aber deswegen sage ich auch immer, wenn der länger geht, wenn er irgendwie, wenn der Husten, wenn die Kinder Einziehungen haben, komische Geräusche machen beim Husten, ne, wenn die beim Einatmen Geräusche machen, dann muss man immer abklären. Ist es wirklich so dieser banale Husten, wo man einfach nichts machen kann? Oder ist es wirklich eine Bronchitis, muss ich inhalieren mit bestimmten Medikamenten und so? Da muss man dann schon schauen. Und es gibt verschiedenste Sachen. Es gibt auf Instagram gibt es ja viele Leute, die erzählen mir, ich schneide eine Zwiebel und lege die neben das Bett und dann kann das Kind super schlafen. Ich sage immer, solange ich meinem Kind jetzt nicht schade damit, mit irgendetwas, dann go for it. Also ich bin der Letzte, der sagte, leg keine Zwiebel neben das Bett und lass dein Zimmer wie ein Dönerbude riechen. Aber wenn es hilft, ist okay. Ne? Also dann mach es.
Ja gut, aber da machst du halt nichts falsch mit der Zwiebel, ne?
Genau, ne? Da machst du halt, da schadest du vor allem nicht. Ne? Also außer, wie gesagt, das Kind am nächsten Tag denken alle, was hat der denn gegessen, weil die Haare und alles danach riechen. Aber immer dann, wenn es darum geht, so Sachen zu geben oder machen, die dann doch auch schädlich sein können, da bin ich vorsichtig und sage immer ganz klar, nein, das bitte nicht.
Also Hustensaft erstmal auf jeden Fall ein Big
No-No. Hustensaft bringt nichts, auch wenn ganz viele ganz enttäuscht sind. Also das habe ich mir auch nicht ausgedacht, das ist nicht meine Meinung, das sind die ganz klassischen.
Es ist ein Downer, Vitor, es ist jetzt ein Downer für uns alle.
Ja, ich weiß, wir müssen es wieder hochkriegen. Jetzt reden wir über
Nasentropfen. Lass uns doch noch über Nasentropfen reden.
Das ist noch lustiger.
Die abschwellenden Nasentropfen.
Da verzweifeln alle immer dran. Ne?
Eben.
Also Nasentropfen, Endgegner. Also es gibt zwei Endgegner, Nasentropfen und der nächste Endgegner, wo ich immer wieder die Enttäuschung und die Verzweiflung von Eltern sehe, sind Augentropfen. Die Augentropfen sind noch das i-Tüpfelchen auf die Nasentropfen.
Augentropfen ist wirklich ein Ficker.
Ja.
Und ich bin ja selber, das ist jetzt auch wieder so, ich muss sagen, das funktioniert super. Also ich finde schon, wenn man merkt, ein Kind kriegt eine Hautentzündung, dann nehme ich auch gerne mal ein
Euphrasia. Das ist aber auch schön.
Eine Bindi, dann nehme ich auch gerne mal ein Euphrasia-Tröpfchen.
Ja, also bringt nichts, ist also nicht
doch, Vitor, doch. Ist. Doch, Vitor, nein, es bringt was. Ich
nein,
sag's
nein,
dir doch,
nein, nein,
ich dämme das.
Es bringt was.
Das lässt
du
mir jetzt.
Nein, das lasse ich dir. Und ich möchte da auch eine Lanze für brechen. Ja, es bringt was, aber Kochsalz würde auch was bringen. Das ist einfach nur der Wischeffekt, ne? Wenn du merkst, so, oh, es geht gerade los, zack, 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 gleich ganz häufig reintopfeln, damit man es so einfach wegwischt, ne? Und das ist wirklich gut, ne? Aber wie gesagt, Kochsalzlösung, wenn man jetzt dieses Produkt nicht hätte und nur Kochsalzlösung zu Hause hätte, würde genauso funktionieren, ne?
Also, und wie oft würdest du das dann empfehlen, wenn du merkst, so eine Bindi bahnt sich an?
Ja, also Kochsalzlösung kann man so häufig machen, wie man will. Also kann man wirklich einmal die Stunde, kann man dreimal am Tag machen, also so häufig, wie man will. Ich sage dann immer eher hochfrequentig, so viermal am Tag, damit einfach, sage ich mal, da sich nichts festsetzt. Weil letztendlich ist es ja, wenn dann die Bakterien oder die Viren dann da einmal festhängen dann und sich vermehren, dann geht's los. Wenn du so gleich am Anfang merkst, es geht los,
ja, ja.
Machst dann... Und ich sage auch immer, ganz wichtig, Nase. Was ist mit dieser, wie ist die Nase gerade? Wenn ich merke, Bindi fängt an und Nasi fängt auch gerade langsam an, dann unbedingt auch abschwellende Nasentropfen zum Beispiel geben. Weil, und wir kennen das alle, wenn wir weinen, dann läuft auch die Nase, weil die Tränen laufen natürlicherweise in die Nase rein. Habe ich eine verstopfte Nase, können die Tränen gar nicht mehr so richtig abfließen.
Und deswegen auch so, haben die Kinder Nase dann weinen.
Ja, geht mir. Und dann ist es so, dass dann wirklich, wenn die dann geschlafen haben, dann haben die ja so richtig alles verklebt, ne, weil sich das einfach staut, weil einfach die Nase auch so verstopft ist. Deswegen immer gucken, ist die Nase auch verstopft, dann behandle ich die Nase gleich mit, damit das bloß nicht irgendwie gestaut wird.
Zum Thema abschwellende Nasentropfen, das ist ja auch immer so ein Ding, so, ja, ich darf sie auf gar keinen Fall, darf sie länger nehmen als irgendwie, so.
Eine Woche.
So eine Woche, genau. Oh. Und aus meiner eigenen Erfahrung als Mama habe ich schon das Gefühl, oft ist es schon ein Vorteil, wenn man früh genug damit anfängt, weil sich, glaube ich, schon viel damit aufhalten lässt, wenn die Nase dann doch frei ist. Was sagst du jetzt als Fachkraft?
Also, kommt drauf an, was du verhindern willst, aber es ist so, dass du mit Kochsalz, es gibt Studien, die das zeigen, wenn du mit Kochsalzlösung, wenn du das tatsächlich hochfrequent gibst, also wenn es gerade losgeht, eigentlich genauso gut ist, wie wenn du abschwellende Nasentropfen geben würdest. Also das ist ähnlich gut. Also muss man nicht gleich mit dem Medikament draufgehen, sondern am Anfang, gerade wenn es losgeht, mit der Kochsalzlösung, gerade bei den kleinen Babys, da weiß man, das ist genauso effizient wie die abschwellende
Nasentropfen. Warum weiß man denn sowas nicht, Vitor? Sorry.
Früher hat man auch immer gedacht, wenn man Nasentropfen gibt, dann kann man eine... Mittelohrentzündung verhindern, das ist Mythos. Das ist ein Mythos, das weiß man. Ja, es tut mir leid. Noch ein Downer. Wir müssen ein anderes Thema finden. Ich weiß nicht, aber es bringt leider nicht viel, weil es ist so. Also der Gedanke war ja, also kurz Anatomie, zwischen Nase und Ohr zwischen Nase und Ohr haben wir eine Röhre und das ist die eustachische Röhre. Und wenn vorne an der Nase, also die, das ist ja da drinne, wenn das irgendwie zugeschwollen ist, weil ich erkältet bin oder weil ich hier Anführungsstrichen Polypen habe, die heißen Rachenmandeln, wenn die das verstopfen, dann staut sich das ins Ohr und dann kann da die Flüssigkeit, die sich da bildet, entzünden. So ist der Mechanismus. Das heißt, früher hat man gedacht, oh geil, ich gebe Nasentropfen, hier vorne ist alles frei und dann kann das ja, dann habe ich da oben gar keine Probleme. Diese Röhre liegt aber also nicht nach hinten runter, sondern nach oben, also am Dach. Also wenn ich irgendwie zwischen meiner Nase oben, da liegt diese der Röhreneingang. Das heißt, wenn ich diese Nasentropfen schon geben will, dann muss ich sie in die Nase geben und dann muss das Kind oder der Erwachsene eigentlich einen Handstand machen oder den Po, also sich hinlegen, so als würde man sich zusammenkauern und dann den Po ganz hochheben, damit diese Tropfen wirklich da in die Nähe dieser Röhre irgendwie, dieses Röhreneingangs fällt. Und das ist fast unmöglich und kein Kind macht das mit und deswegen bringt das nichts. Habe ich eine verstopfte Nase, mache ich es. Habe ich keine, mache ich es nicht.
Das finde ich einfach nur mindblowing gerade, ehrlich gesagt.
Gar nicht empfohlen, wenn ich eine habe, dass automatisch das gegeben wird. Häufig hat man eine verstopfte Nase, weil das so natürlich der Mechanismus war. Und dann kann man, damit man einfach besser schlafen kann, das geben. Aber für die Mittelohrentzündung wird es nicht schneller besser oder so. Das wird ja auch jeder HNO-Arzt erzählen.
Das heißt, also Mittelohrentzündung und eine dichte Nase haben nicht wirklich viel miteinander zu tun. Was mache ich denn aber mit der Mittelohrentzündung? Stimmt es dann trotzdem, dass man sagt, okay, man gibt einfach Ibuprofen?
Ja, genau. Also es hat schon miteinander zu tun. Also das eine bedingt das andere. Aber die Nasentropfen machen dann nicht, dass ich schneller gesund werde oder so. Oder dass das... Ich kann das dann nicht verhindern oder so, ne? Also das klappt tatsächlich nicht. Wenn ich dann eine Mittelohrentzündung habe, kommt es ein bisschen drauf an, wie alt ich bin. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, älter bin als 2, dann wird eigentlich in Deutschland viel zu häufig mit Antibiotikum behandelt. Mhm. Also ganz, ganz häufig wird es behandelt und eigentlich muss es fast nie. In 99% muss es nicht mit dem Antibiotikum behandelt werden. Die Leute glauben einfach, das tut jetzt weh und dann muss ich jetzt kommen und sind dann ganz enttäuscht, wenn ich sage, ja, ist gerötet, aber es ist nicht perforiert. Also es läuft mir jetzt nicht mehr irgendwie Flüssigkeit entgegen. Das Trommelfell ist noch intakt, ist halt dick und rot. Bitte Ibuprofen, also was gegen die Schmerzen, ist so ein bisschen auch abschwellend, also so ein bisschen antientzündlich. Bitte das geben, 3-mal am Tag, einfach gegen die Schmerzen und gegen diesen Druck. Und dann ist die Devise Wait and See. Das heißt, man macht 3-4 Tage das und da kann man meistens auch da Nasentropfen geben, weil meistens ist die Nase dann auch zu. Und dann, wenn dann danach, nach den 3-4 Tagen immer noch, wenn ich das dann absetze, noch starke Ohrenschmerzen da sind oder ich habe plötzlich Fieber über 39,5 und es ist immer noch die Ohrenschmerzen da, obwohl ich gewartet habe und es bis dahin nicht ausgelaufen, dann kann man ein Antibiotikum geben. Aber ansonsten vorher tatsächlich gar nicht und weil es keinen Vorteil bringt.
Wir sind ja in Deutschland, also mein Mann, der ist Amerikaner und der verarscht mich auch immer, weil er das Gefühl hat, dass in Deutschland die Leute mit so Schmerzmitteln halt super bescheuert sind. Also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber man gibt ja eigentlich nur, im Worst Case kriegt man Schmerzmittel. Und ich quäle mich dann auch lieber den ganzen Tag mit irgendwelchen Schmerzen, anstatt dass ich mir einfach mal eine Ibu reinknall, ne? Und jetzt habe ich zum Beispiel bei meiner kleinen Tochter beobachtet, das hat unsere Große witzigerweise gar nicht, dass die Wachstumsschmerzen hat in der Nacht und dann wach wird und sagt, aua, aua, und dann tun ihr die Füße voll weh. Und dann gebe ich ihr Ibuprofen und dann fühle ich mich manchmal aber auch kacke, weil ich mir denke, jetzt hat die Ibuprofen genommen. Wie ist denn die Ibuprofenfuhr bei kleinen Kindern? Also wie siehst du das? Wann wird es kritisch? Wie oft kann man das geben, dass es unbedenklich ist? Kann man das so überhaupt runterbrechen?
Ja, also es ist so, wenn du jetzt krank bist, ne, im Infekt, dann kann man das geben. Ne? Viele Eltern sind verunsichert, weil in der Packungsbeilage steht nicht länger als 2 Tage. Und dann kommen sie am 3. Tag und sagen, ja, die ist immer noch krank und ich kann ja jetzt nichts mehr geben. Dann sage ich, ja, nein, man kann das natürlich länger geben, wenn ich jetzt gerade, ne, ich habe abgeklärt, ich weiß, warum das Kind krank ist, es hat halt einen Infekt oder so, jetzt nichts Dramatisches, dann kann man das geben länger. Dieses 2 Tage steht nur drin, weil man es halt auch frei verkäuflich haben darf. Und dann müssen die das reinmachen, die Hersteller, das, damit man weiß, okay, hey, nach 2 Tagen musst du auch mal zum Arzt gehen und nicht einfach nur zu Hause rumdoktern. Das ist so eine Absicherung. Aber das Medikament kann man locker weitergeben ohne Probleme. Und also man muss halt schauen, ich sage immer, Schmerzen muss keiner haben und das gilt auch für Kinder und ganz häufig, gerade bei diesem Ohrenschmerzen-Thema, ne, ist so, da kommen die Eltern, also als ich früher im Krankenhaus war, dann kommen die Eltern dann nachts um 3 oder 4 ins Krankenhaus und sagen, mein Kind hat jetzt Ohrenschmerzen seit heute um 8 Uhr und dann und es wird nicht besser und dann sage ich, haben Sie denn was gegen die Schmerzen gegeben? Und die so, nö. Ne, also das ja, dann denke ich mal so, aber warum? Ne? Und so ist das auch in der Praxis, dass sie bei Schmerzen sind die Eltern sehr zurückhaltend und glauben, dass Schmerzempfinden
voll, ne?
Die glauben, Da glauben Sie, dass Sie das Schmerzempfinden Ihres Kindes einschätzen können, was ja voll Humbug ist. Ich kann doch nicht nachvollziehen, wie deine Schmerzempfinden ist. Jeder empfindet ja Schmerzen anders. Und wer schon mal Ohrenschmerzen hatte, weiß, ey, Ohrenschmerzen tun höllisch weh. Also wirklich höllisch weh.
Super, schnappert dich als Kind auch immer. Ja, das war ganz schlimm.
Und das ist wirklich so ein unangenehmer, stechender Schmerz da im Kopf, im Ohr, dass man weiß gar nicht, wie man sich drehen und wenden soll. Und deswegen ist meine Devise immer, erstmal was gegen die Schmerzen geben und dann kann man immer noch gucken. Wenn es besser wird, dann kann es erstmal gar nicht so schlimm werden. Auch so bei Bauchweh ein bisschen oder so, wenn man da was gibt, weil sie sagen, ja, nicht, dass es eine Blinddarmentzündung ist, dann sage ich, ganz ehrlich, wenn es eine Blinddarmentzündung ist, da hilft auch so ein bisschen Ibuprofen nicht. Das wird immer weiter wehtun. Mhm. Und immer doller ist auch ein gutes Zeichen für Sie, dass Sie dann wissen, okay, hey, das wird auch selbst auch Schmerzmittel wird es gar nicht besser. Das ist jetzt müssen wir wirklich gucken gehen, ne? Und so. Also, dass man da wirklich eher ein bisschen auch großzügiger ist. Ne? Kinder fallen im Sommer, jetzt kommt wieder die Sommer-Trampolinsaison und alle fallen übereinander und dann liegen sie 3-4 Stunden, warten die in der Notaufnahme. Das ist ja normal. Und dann mit so einem gebrochenen Arm oder so, ne? Also mit einem angebrochenen Arm, dann sage ich, ey, lieber einmal, wenn die Kinder so starke Schmerzen haben, was gegen die Schmerzen geben und losfahren. Ne? Also ich werde nicht einen Bruch nicht erkennen, weil man jetzt plötzlich Schmerzmittel gegeben hat oder so. Ne? Und deswegen, dass man da wirklich eher ein bisschen, sage ich mal, das früher gibt, ne? Weil das ist wie gesagt, bei Fieber, ne, wird sofort gegeben, aber bei Schmerzen, wenn ich dann sage, naja, das Kind hat vielleicht jetzt kein Fieber, aber das ist so ein Magen, also ein Virusinfekt, da kann man auch mal richtig dolle Kopfweh haben oder richtig dolle Gliederschmerzen. Ne? Und dann sage ich dann mal, dann geben Sie doch da auch was. Dann ist das Kind auch ein bisschen fitter, dann will es auch wieder was essen oder was trinken. Wenn ich dauernd Körperschmerz habe von dem Infekt, ne, ohne auch wenn ich kein Fieber habe, dann geht es mir halt auch nicht gut.
Wie siehst du das, wenn man sagt ja auch so, wenn ein Kind zum Beispiel Fieber hat, dass man das, wenn es dem gut geht und das jetzt nicht sich krümmt vor Schmerzen, die ganze Zeit so sondern einfach nur schlapp ist und halt rumliegt, dass man das Fieber vielleicht sogar walten lässt tagsüber und dann vielleicht in der Nacht irgendwie erstmal einen Fiebersaft gibt.
Genau.
Wie siehst
so ist
du das?
Bei Fieber sage ich immer, wir machen keine Temperaturkosmetik. Also wir machen keine, das soll nicht eine schöne Zahl auf dem Thermometer stehen. Das ist aber das ist ganz häufig der Antrieb der Eltern, sondern der Antrieb sollte sein, wie geht's meinem Kind? Also man muss zum Äußersten schreiten und sich einfach mal das Kind angucken. Und dann wirklich sagen, okay, hat er 39 und ist gut drauf, sitzt auf der Couch, mümmelt ein bisschen seinen Keks und trinkt seinen Saft, dann ist das okay, ja, da muss man nichts machen. Aber habe ich irgendwie ein Kind, was 38,2 nur hat, aber hängt total in der Ecke und ist schlapp und hat auch noch Kopfweh und so, dann gebe ich was. Also natürlich ist es so tendenziell, je höher, desto wahrscheinlicher muss ich was geben, weil mit 39,5 gibt es auch welche, die noch rumhüpfen, aber die wenigsten, muss man sagen. Aber auch da wirklich abhängig machen, wie geht es dem Kind. Und je jünger, desto eher. Und eine Regel gilt immer, Kinder unter 6 Monaten, wenn sie fiebern, außer es ist jetzt gerade wegen der Impfung, müssen immer, also über 38,0, müssen immer sofort ärztlich vorgestellt werden.
Okay. Hey, auf den Ibuprofen-Säften jetzt zum Beispiel, da steht eine Dosierung, die ist ja altersmäßig aufgeteilt. Und ich habe jetzt vor kurzem gehört, zum Beispiel, dass das eigentlich besser ist, das nach dem Gewicht auszurechnen, wie viel Milligramm ein Kind jetzt von diesem Saft bekommt.
Also
irgendwie 0,5 pro, was war das nochmal?
Also ich will keine Milliliter sagen, weil es kommt darauf an, welchen Konzentrat du hast. Es gibt so einen und so einen, aber letztendlich ist es so, Medikamente werden eigentlich nach Gewicht dosiert. Und und deswegen ist es manchmal für Eltern, die einen Zweijährigen haben, der aber jetzt irgendwie schon 18 Kilo wiegt, was ja auch sein kann und was auch vollkommen normal sein kann für dieses Kind, heißt ja nicht, dass das Kind jetzt übergewichtig ist, wenn es große Eltern hat zum Beispiel, dann gucke ich, wenn ich diese Packungsbeilage mir angucke oder die Verpackung außen, dann nehme ich bitte das, was mein Kind wiegt und nicht was das Alter. Mhm. Also wenn ein Gewicht dahinter in Klammern steht, dann würde ich immer die Dosierung nehmen, die für das Gewicht ist und nicht für das Alter. Ja. Wenn nur ein Alter dasteht, dann würde ich mich daran halten, aber wenn ein Gewicht auch dazu angegeben ist, immer an das Gewicht halten. Das ist nämlich das Genauere letztendlich.
Okay. So, jetzt kommen wir noch zu zwei Themen, die ich unbedingt noch abkaspern will. Und dann lasse ich dich auch wieder frei.
Schade, das ging aber schnell hier.
Ja, ich dachte, ich habe wieder dieses Gefühl, irgendwie, ich darf deine Zeit nicht stehlen.
Na, alles gut. Ich habe heute frei. Deswegen nur für dich.
So, jetzt bist du, jetzt, now you're
now
fucked.
Jetzt 6 Stunden
3 Stunden später, ja, ich habe da noch einen Ausschlag. Juckt mich.
Sehr gut. Hier, guck mal, dein Foto. Ja, kenne ich alles. So.
So, ich glaube, das stelle ich mir hart vorm Arzt sein. Weil jeder hat ja immer irgendwo irgendwas, was er besprechen will.
Immer,
oder? Immer.
Ja. Wenn ich irgendwo bin, wo mich gar keiner kennt, dann sage ich immer, ja, ich arbeite bei der Bank. Also so irgendwie, damit keiner mit einer Frage kommt. Das wird halt selten, weil viele mich kennen.
Verstehe ich wirklich.
Aber es ist halt, dann sage ich immer, ja, bei der Versicherung und so. Dann sagen, ui, der will mir bestimmt was verkaufen. Deswegen lieber, den frage ich nicht mehr. Dann hat man seine Ruhe.
No one talks to you. Hey, so Nahrungsergänzungsmittel, ne? Oh. Weil jetzt hat mir zum Beispiel vorgestern meine Mama angerufen, die meinte so, Evelyn, nehmen deine Kinder Omega-3? Mhm. Dann habe ich gesagt, nein.
Nee, sie essen ja Fisch.
Dann hat sie gesagt, du. Ja, aber so wie Fisch muss ein Kind essen? Also oft essen wir jetzt auch keinen Fisch, muss ich sagen.
Einmal
ne?
die Woche,
halt so,
Fischstäbchen.
Deswegen reicht das oder was? Reicht, kannst du mir nicht erzählen, dass da zwei Fischstäbchen da mit dieser Panade reichen? Und dann wahrscheinlich eh nur die
Besser
Panade.
Besser als nichts.
Aber würdest du sagen, Omega-3 dazugeben oder nicht?
Also,
ich finde das nämlich ganz schwer.
Also ich finde es auch schwer und das ist etwas, was man nicht pauschalisieren kann. Weil natürlich, es gibt Kinder, da muss man Sachen substituieren, ob es jetzt Eisen ist oder ob es jetzt Vitamin D ist oder sonst irgendwas. Aber die haben vorher eine Blutuntersuchung gehabt, weil sie einfach auch symptomatisch waren, weil man da gesehen hat, ui, ne, das ist jetzt doch sehr, sehr niedrig und jetzt geben wir was, damit das wieder in den Normbereich geht. Ich finde es schwierig, dass die Gesellschaft immer alles schon so optimieren will und so und sagt, ja, man muss das
voll.
Und das vorher schon nehmen, damit man ja, also das ist immer das Argument, damit man ja gar nicht in einen Mangel kommt. Aber man kann auch viel falsch machen. Ne? Also man darf nicht darf nicht vergessen, dass die fettlöslichen Vitamine, also das kann man sich merken, die Supermarktkette, das ist jetzt Werbung, aber Edeka, daran kann man sich merken, Vitamin E, D, K, A, also die vier Vitamine sind zum Beispiel fettlöslich. Und wenn ich die überdosiere, dann kann es in den Organen, wo es eigentlich super wäre, kann es dort zu Schäden führen, weil sie sich dort ablagern.
What? Also zum Beispiel Vitamin D auch?
Ja, und Vitamin D natürlich. Also kann man auch deutlich überdosieren. Und wenn ich manchmal höre, ja, ich nehme 20.000 pro Tag Einheiten und sowas, wo ich denke, ui, ja, kann auch lustige Nierenverkalkung machen. Also, und die sind dann nicht mehr so lustig. Also man muss da aufpassen. Wenn ich Vitamin C jetzt zu viel zu mir nehme, das ist wasserlöslich, was der Körper jetzt nicht braucht, das scheidet er sofort aus. Das sieht man meistens, weil es leuchtet dann gelb, der Urin. Aber ansonsten ist es immer dieses Optimieren wollen und alles muss jetzt schon vorher und sonst was. Man muss ganz ehrlich sagen, so viel Mangel, wie die ganzen Menschen, die das verkaufen, einen andichten wollen, gibt es in Deutschland gar nicht. Vor allem nicht bei Kindern. Und deswegen muss man da auch wirklich...
Und Vitamin D dann auch nicht geben?
Also Vitamin D wird in Deutschland empfohlen für Kinder kurz nach der Geburt bis zum im ersten Lebensjahr oder dann ein bisschen bis zum nächsten Frühling, wenn ich jetzt im Winter Geburtstag habe. Es kommt ein bisschen darauf an, in Österreich, in der Schweiz, da sagt man die ersten 2 Jahre. Aber ansonsten viel länger nicht. Und es gibt sehr gute Daten, die zeigen, dass, weil es gibt ja andere Länder, die geben das ein bisschen länger, also die geben es 4 Jahre lang oder so, ne, hier in Europa.
Ja.
Und da sieht man, dass es gar keinen Vorteil bringt. Also wegen gar nichts bringt es gar keinen Vorteil.
Krass.
Und außer ich habe eine chronische Erkrankung. Also die Menschen, die wirklich eine schwere chronische Erkrankung haben, Mukoviszidose, chronische entzündliche Darmerkrankung, da steht Rheuma oder sowas. Ne? Da steht als erstes immer Vitamin D. Da hat das schon eine Relevanz. Aber ansonsten bei gesunden Menschen hat das keine Relevanz. Es hat noch, ich gebe noch einen Tipp und das mache ich immer, also bei Menschen, die von der Hautfarbe einfach dunkler sind, bis zu schwarz. Also man sagt immer, je dunkler die Haut wird, desto eher muss man im Winter vor allem, auch wenn man dann älter ist zum Beispiel, auch Vitamin D substituieren. Weil aus UK gibt es gute Studien, die zeigen, dass diese Menschen einfach viel länger Sonnenlicht brauchen, bis sie die gleiche Menge produzieren wie jemand, der sehr helle Haut hat. Und deswegen im Winter das einfach sehr schwierig ist. Deswegen wird dort zum Beispiel in UK allen Menschen mit, da gibt es ja ganz viele Asian, zum Beispiel aus Indien und so, die auch ja von der Hautfarbe eher dunkler sind, da wird das auch immer grundsätzlich empfohlen, im Winter dann das zu substituieren, wenn ich nicht zusätzlich noch andere Sachen zusätzlich nehme. Aber das natürlich immer in Rücksprache mit dem Arzt oder mit der Ärztin.
Mein heutiger Werbepartner ist Elefantenschuhe. Wir haben hier zu Hause auch einige Elefantenschuhe. Jetzt schon natürlich die letzten Jahre hat sich das natürlich angehäuft, weil diese kleinen Kinderfüße wachsen ja sehr, sehr schnell. Und Kinderfüße brauchen optimale Schuhe, denn in den ersten Jahren ist es super wichtig für die gesunde Entwicklung des Fußes, dass der Schuh super gut passt, dass der schön ergiebig ist am Fuß, nicht zu hart, nicht zu weich. Und da ist Elefanten auf jeden Fall euer treuer Begleiter, würde ich jetzt mal sagen. Und die wissen jetzt seit 1928, machen die den Bums. Die wissen auf jeden Fall, was ist gut für Kinderfüße und was nicht. Und ja, bei Elefanten gibt es auch zweifach Klett für den leichten Einschlupf. Das finde ich auch eine ganz, ganz große Klasse. Die in der Kita sind auch immer froh, wenn die Kinder Schuhe mit Klett anhaben, weil es einfach viel einfacher ist. Und auch für euch Eltern tut ihr euch einfach einen großen Gefallen. Da müsst ihr nicht ewig rumschnüren, ist doch voll geil. Und die sind besonders weich und flexibel, unterstützen super bei den Abrollbewegungen. Das ist wirklich, da gibt es vom Lauflernschuh bis zu späteren Kinderschuhen, gibt es da alles, was das Herz begehrt. Und auch in klassischen, schönen Farben. Und es gibt eine neue Frühjahrs- und Sommerkollektion auf elefanten.de. Und wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen, guten Schuh, dann guckt doch einfach mal auf elefanten.de. Da gibt es was Tolles, Neues. Da ist für jeden was dabei. Und alle weiteren Infos wie immer in den Shownotes.
Also das heißt im Klartext, du würdest jetzt keine Vitamin-D-Zufuhr empfehlen für ein Kind ab 2?
Nein. Also wenn ich gesund bin, nein.
Scheiße, ich gebe dir immer Vitamin D.
Ja, ich weiß, also das kommt auch natürlich so ein bisschen aus diesem Glauben, dass man sagt, oh Gott, ich möchte nicht schon wieder so eine Krankheitssaison und irgendwie jeder dauernd krank und wenn jeder, also ist...
Ja, aber es kursieren doch aber auch so Gerüchte, dass man sagt, so jeder Deutsche hat einen Vitamin D-Mangel.
Ja, end of the letztendlich story. Letztendlich ist es so, aber diese Normwerte, wer hat diese Normwerte gemacht? Sind die Normwerte überhaupt, also sind die entsprechend der Symptomatik, ne? Also wann wurden die gemacht? Das sind eigentlich Normwerte, die im Labor gemacht worden sind, aber haben die auch eine richtige Korrelation mit der Person, also mit dem Menschen und wann ist man wirklich symptomatisch? Warum ist der eine bei einem Vitamin D von 25 symptomatisch und der andere erst bei 5? Ne? Warum, wann muss der, welcher, wo muss man dann substituieren? Ne? Also das weiß man gar nicht, aber es wird halt so gesagt, ja, man kann es einfach geben, es schadet ja nicht und seitdem ich das nehme, also kannst ja auf Instagram, hat jeder zweite Influencer macht ja irgendwie Werbung dafür, ne, dann werden die Haare toll und seitdem sind meine Kinder nie wieder krank und sonst was. Da denkst du halt auch, wenn du dauernd jede Woche zu Hause bleiben musst, weil dein Kind dauernd irgendwie Fieber hat, denkst du auch, ganz ehrlich, ich kaufe das jetzt und dann pumpe ich den damit voll. Und in 20%, bis zu 20% hilft das ja. Das ist der Placebo-Effekt. Der ist da. Ne? Also 20%.
Also das ist auch für Erwachsene, würdest du sagen, eigentlich also Bullshit, also wenn ich, dass ich jeden Tag meine 2000 Einheiten Vitamin D mir reindröpfel in meinen Schnabel, ist eigentlich... Ja,
wird aktuell nicht empfohlen von den Gesellschaften, die sonst so da die anderen Empfehlungen auch rausbringen. Was man dann glaubt, ist was anderes, aber die aktuelle Empfehlung ist tatsächlich so, außer du hast einen Bluttest gemacht. Wenn du einen Bluttest gemacht hast und du hast einen Mangel, das kann man ja testen, dann kann man sagen, okay, hier, jetzt füll mal bei deinen Speicher auf und sowas, ne? Dann macht das Sinn tatsächlich. Aber so dieses, ich nehme Nahrungsergänzungsmittel, ohne vorher einen Bluttest gemacht zu haben, das ist schwierig.
Okay, das heißt eigentlich für ein gesundes Kind und auch für einen gesunden Erwachsenen, you don't need any supplements.
So ist das, genau.
Krass.
Alles, was da draußen, ich sage immer, alles, was im Supermarkt da ist, das reicht. Ne? Und letztendlich bei Kindern muss man sagen, wenn sie einen Mangel haben, also wirklich einen ordentlichen Vitaminmangel oder irgendein Element fehlt wirklich massiv, dann werden die auch symptomatisch. Also gerade die Kinder, die wachsen dann plötzlich nicht mehr richtig oder die vom Gewicht her gibt es dann einen Knick oder so. Also dann wird man dann auch schon gucken. Und das, wenn es wirklich nur ein Vitaminmangel ist, dann kann man das auch leicht ausgleichen. Aber so dieses mit der Gießkanne über alle, ne? Wie gesagt, man kann auch einen Schaden setzen.
Voll,
ich hatte mal ein Kind, werde ich nie vergessen, da war ich noch in der Klinik. Das Kind hat dann plötzlich irgendwie komische Nierenprobleme bekommen, hat dann so geschwollene Augen bekommen. Man dachte, oh ja, was ist denn da los? Und am Ende kam raus, die Mutter hat Vitamin D gegeben als Tablette. War das Kind in der Nachmittagsbetreuung bei der Oma. Die Oma hat dann gesagt, das Kind ist so blass, hat dem Kind dann immer Multivitaminsaft hochdosiert, dann noch gegeben, damit es ja noch für den Winter tolle Vitamine hat. Da war auch Vitamin D drin. Mhm. Dann hat das Kind aber, weil die Eltern waren getrennt, beim Vater hat das Kind zusätzlich noch so kleine Vitamin-Gummibärchen, die es ja auch so gibt, bekommen. Und das war einfach in der Menge... Ne, das, also erstens schmeckt das, ja genau, aber es schmeckt halt lecker, wohl die Vitaminsaft, Gummibärchen und sowas, ja immer kinderfreundlich und so. Das heißt, das Kind hat natürlich nie gesagt nein, ne? Das war halt auch noch klein, das waren Dreijährige und am Ende hatte es echt ein fettes Nierenproblem, weil das Kind einfach eine deutliche viel zu viel Vitamin D, dann geht ja auch, ist ja nicht nur D, sondern Vitamin D mit Kalzium und Phosphat, das ist ja so ein Gleichgewicht, dann war das alles so durcheinander, dass man gesagt hat, oh, und bis man da erstmal drauf gekommen ist, ne, was man gesagt hat, warum ist das hier so hoch? Wie kommt das? Und die Mutter sagt, nein, nur ich gebe das. Ja. Und dann kommt so nach und nach das raus. Ne? Also deswegen, da muss man echt vorsichtig auch sein.
Also an alle getrennt Erziehenden, sprecht euch gut ab, ja.
Ja, genau, ja, das sowieso, Vitamine das ist wirklich gibt, wichtig. Also, wow. Ja, weil der eine gibt das und dann gibt der andere, weiß ja nicht, hat er es schon gekriegt oder nicht, also das ist immer wichtig.
Crazy. Ich finde es so krass, dass es einfach man denkt, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, dass man wirklich denkt, so mit Vitamin D kann man eigentlich nichts falsch machen und kann man halt eben doch.
Ja, kann man machen. Genau so ist es. Wo die toxische Dosis liegt, das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Aber es hängt auch ein bisschen vom Individuum ab und das muss man nicht ausreizen. Ja.
Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und jetzt geht's noch um ein Thema und zwar Neurodermitis. Mhm. Da bin ich jetzt ganz uneigennützig, das frage ich jetzt einfach für mich privat. Ich habe ein Kind, das hat Neurodermitis, ich hatte das selber auch als Kind, habe das auch als Erwachsene immer mal wieder. Mhm. Und bei der ist es schon ziemlich ausgeprägt. Also das ist an den Armen, es ist am Hals, es ist an den Augen, es ist an der Kniekehle, so an diesen ganz, ja, also wirklich sehr viele Stellen des Körpers. Ja. Und es bricht wirklich immer wieder aus und wir müssen halt immer wieder mit diesem, zwar ein sehr niedrig dosiertes Cortison, aber immer wieder mit einer Cortisoncreme arbeiten. Und ich denke mir halt so, das muss ja irgendwo herkommen.
Mhm, das ja, kommt auch.
Das muss ja irgendeinen Grund haben, warum die das hat.
Mhm, hat's auch.
Und wie komme ich auf so einen Grund?
Genau, also du sagst das, also erstens ist es, wer davon betroffen ist oder Kinder, die davon betroffen sind, das ist ein Riesenleid. Ne? Also wir reden hier nicht von ein bisschen trockener Haut oder so, ne, hat man, sondern das ist wirklich, das juckt, das ist, das kann schlaflose Nächte, das kann blutig sein, das kann wirklich zu schweren Schlafstörungen, also das ist wirklich eine Neurodermitis, kann wirklich stark lebensqualitätseinschränkend sein. Und das darf man auch als Arzt oder als Kollege nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen, mal so, ach ja, ja, das geht wieder weg, weil das ist wirklich ein Riesenleid, was dahinter steckt.
Ja.
Und deswegen, das ist das eine. Und deswegen verstehe ich auch, dass Eltern da immer auch einen Grund brauchen. Der Grund ist ganz einfach, hier in diesem Fall Genetik, ne? Also das ist vererbt auch teilweise, das ist ja multifaktoriell, aber letztendlich ist eine Neurodermitis, muss man sich vorstellen, ist wie ein, die Haut ist wie ein Haus und oben die Dachziegel, das sind, ist die oberste Hautschicht und bei dem Haus sind die Dachziegel einfach super locker und teilweise fehlen sie zwischendrin. Und die sind nicht zusammen verbunden, ne, die Dachziegel, sondern die Dachziegel sind einfach locker. Ja. Und so ist es einfach auf der Haut auch. Und wenn dann von außen was kommt, wie zum Beispiel Kratzen, irgendwie Kälte, Wärme, Schwitzen, also jeder hat ja so ein bisschen seine eigenen Trigger, ne? Also das ist, ne, also mechanisch einfach, ne, im Winter das Reiben der Haut, dann führt es dazu, dass wie oben auf dem Dach einfach der Sturm kommt und diese Dachziegel wegziehen. Und dann sind da kleine Löcher drin. Und diese Löcher machen, dass die Wärme, bei der Haut ist es die Feuchte, nicht mehr im Haus bleiben kann, sondern das geht einfach raus. Und deswegen, und das können wir nicht ändern, weil der liebe Herrgott hat einfach diesen doofen Bauplan für dieses Haus einfach so hingebracht. Ne? Und dann kann man einfach nur von außen versuchen, diese Dachziegel einfach so lange wie möglich doch oder diese Löcher zu kitten. Und das geht halt mit Eincremen. Ja. Deswegen ist das Wichtigste bei einer Neurodermitis immer die Basiscreme. Ne? Also, dass man eine Creme hat und das ist das, was am längsten dauert, die Creme zu finden, mit der es doch ganz gut
das
läuft.
Ist so beschissen. Und dann denkt man vor allem immer wieder, man probiert ja dann aus, dann hat man eine Creme, denkt sich so, ich glaube, das ist es, das ist sie jetzt. Ja. Wir haben die Creme gefunden, Alex, toll. Ja. Zwei Tage später, ach scheiße, nee, ist es doch nicht.
Ja, und ich sage dann immer den Eltern, nicht so schnell, nicht voreilig wechseln, weil Creme heißt nicht, dass ich, ne, die Creme heißt nicht, dass ich geheilt bin, sondern die Creme heißt, dass der nächste Schub, bis ich dann wieder mal doch was anderes cremen muss, dass das länger dauert. Und das ist das Gute. Und ich sage mal, wenn man eine hat, wo man merkt, okay, mit der hat das wirklich länger gedauert, bis mal wieder das sehr, sehr rot wurde, dann bitte bei der bleiben, bis man dann wieder eine, vielleicht, bis man merkt, okay, nee, jetzt werden, das werden die Schübe wieder immer kürzer, kommen die immer kürzer. Weil das ist immer so schubweise häufig, ne? Und deswegen ist die Basiscreme das Wichtigste. Und das Wichtigste ist auch, wenn es gut läuft, wenn es gut aussieht, trotzdem weiter cremen. Ne?
Weil
da wird man dann,
ja,
das Problem ist, ne, wenn es dann gut läuft, dann wird man, das Kind erinnert sich nicht mehr dran, das leidet nicht mehr so. Und man denkt dann so, ach ja, dann mache ich jetzt übermorgen mal so alle 2-3 Tage. Das kann sofort wieder nach hinten gehen, weil man muss immer dran denken, die Dachziegel sind immer locker. Die sind immer locker. Ne? Und deswegen immer schön von oben den Kit drauf machen, damit die bloß drauf bleiben. Wenn es gut aussieht, umso mehr, damit es gar nicht irgendwie dahin kommt. Weil das ist ein Kreislauf. Ne? Dann ist die Haut wieder porös, dann fangen die an zu kratzen, weil es juckt. Dann durch das Kratzen gehen ja immer mehr Dachziegel weg. Ne? Und dadurch wird es ja immer mehr und es ist ja so ein Kreislauf. Und deswegen ganz, ganz wichtig, Basiscreme. Und dann ist die andere, wie du gesagt hast, wenn es dann doch, ich sage den Eltern immer, mach 2 Tüten. Eine Tüte chronischer Haut, also trocken, nicht rot, sondern nur trocken und schuppig. Und da kommt die Meine Pflegecreme rein. Und eine Tüte, wo rot und entzündet. Immer dann, wenn es wirklich ordentlich rot wird und entzündet ist, darf eigentlich diese Pflegecreme nicht mehr da drauf. Weil die Pflegecreme, ja, das ist der Fehler, den die meisten machen. Weil die Pflegecreme ist meistens ja eine mit einem hohen Glycerinanteil, hoffentlich kein Urea, weil Urea, also Harnstoff, brennt wie Hölle bei Kindern und auch bei Erwachsenen. Ne? Deswegen lieber etwas mit einem hohen Glycerinanteil, damit die Feuchtigkeit schön drinne bleibt. In dem Moment, und hat auch einen hohen Fettanteil einfach ganz häufig, in dem Moment, wo die Haut sehr rot ist, ich sage immer, auf Rot kein Fett. Immer dann, wenn sie rot ist, entzündet.
Mann, Vitor, wieso hat nicht jeder so einen Arzt wie dich? Du sagst lauter so Sachen, die so krass klar sind, die aber irgendwie, ich habe das Gefühl, alle Menschen machen es falsch.
Es machen ganz viele falsch. Ich sehe jeden Tag manchmal wirklich Leute, die waren bei ganz vielen Hautärzten, bei vielen Kinderärzten und Kolleginnen und Kollegen. Also das liegt halt daran, dass man sowas nicht lernt. Also mich interessiert es, ich habe Blickdiagnostik, ich liebe Blickdiagnostik, ich liebe Haut, ich gucke drauf, ich möchte wissen, was ist das und so. Und gerade bei Neurodermitis kann man so schnell, so gut, so effektiv helfen, ohne dass man so lange Riesentorturen hat. Und das ist und deswegen ist, sage ich immer, das mit diesen zwei Tüten. Und dann, sage ich mal, wenn es rot ist, müssen wir es löschen, das ist wie ein Feuer. Und deswegen müssen wir löschen Feuer auch nicht mit Fett, sondern mit Wasser. Also brauchen wir hier eine Creme, die ganz einen hohen Wasseranteil hat.
Das macht ja alles voll Sinn, was du sagst. Mensch, ich freue mich so, dass ich das heute angesprochen habe. Das ist für mich kein Kontrollen vor Freude, wirklich.
Nee, aber wie gesagt, also wir können es ja nochmal so unterhalten, aber wie gesagt, da Neurodermitis steht und fällt mit der Basistherapie und steht und fällt dann aber auch mit der Akuttherapie, weil natürlich und mit der Angst vor Cortison, weil viele haben Angst vor Cortison, häufig haben die Eltern das ja auch gehabt, die sind natürlich älter, die hatten andere Cortisone, die Haut kaputt gemacht haben, nicht gut waren, sehr, sehr stark waren. Heutzutage die Cortisone sind hochverdünnt, hocheffektiv und sehr wenig Nebenwirkung, fast gar keine. Überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit früher. Kann man sogar ganz häufig bei sehr schweren Verläufen als einmal die Woche zum Beispiel, einfach damit es nicht wiederkommt, geben. Ja. Ohne Probleme, wirklich ohne Probleme. Und da, diese Angst muss weg, weil häufig wird zu wenig und zu vorsichtig dosiert, das Cortison. Und dadurch zieht man sich das künstlich in die Länge. Man weiß, wenn man kurz und mal knapp was gibt, ist es am Ende, wenn man sich alle Tage mal zusammenzählt, wie oft musste ich Cortison geben, viel weniger, als wenn ich es wirklich mal, also viel mehr, sage ich mal, wenn ich so wenig und ganz vorsichtig und zu früh absetze. Der Arzt hat gesagt,
es ist wirklich krass,
Tage,
aber wenn ich dieses Cortison nur in die Hand nehme, ist es so für mich so.
Ja, genau, als würde man so,
ganz
es tut mir leid.
Drauf.
Also die meisten
es tut
sagen
mir leid.
So, ja, es tut mir leid. Ich habe es mir auch anders vorgestellt. Es tut mir leid. Ne?
Und wo das Kind
Mindset muss sich ändern. Genau, das Mindset muss sich ändern, dass man sagt, okay, cool, wir sind jetzt an der Stelle, dass wir das geben, aber jetzt noch 2-3 Tage, dann sieht es super aus und dann können wir wieder mit unserer Basistherapie starten.
Okay, das heißt, wenn die Haut wirklich einfach krass so wieder aussieht, dass man die Cortison verwendet, dann nur Cortison warten, bis es sich wieder, bis es verheilt ist.
Cortison und die andere Pflegecreme mit hohem Wasseranteil. Also dann muss es eine Lotion sein, es darf keine Creme sein. Creme ist ja immer dicker, höherer Fettanteil. Und es gibt eine, ich liebe diese Creme, die kann ich auch nennen, weil das ist keine Marke, sondern die gibt es einfach so zu kaufen. Das ist die UEA. Nicht zu verwechseln mit Urea, sondern UEA hat einen ganz schrecklichen Namen, nämlich genau, die heißt Ungentium Emulsificum Aquos oder Emulsificans Aquosum. Das ist eigentlich, muss man sagen, eine Basiscreme, die ganz viele Apotheken so hinten im Kühlschrank haben. Wenn die so Cremes mischen wollen, ist das eigentlich so eine Basiscreme. Die hat fast nichts drin, aber die hat 70-80% Wasseranteil. Und wenn in dem Moment, wo die Leute, wo ich sehe, oh, es wird rot, dann switche ich auf diese Creme und mache die alle 2-3 Stunden drauf. Weil das Problem ist, dadurch, dass sie so wässrig ist, verdampft die auch schnell. Das heißt, die bleibt nicht wie wenn ich morgens und abends so eine fettige drauf mache, sondern ich muss die häufig machen. Bei roter Haut alle 2-3 Stunden diese Creme drauf machen. Meistens muss man gar kein Cortison mehr benutzen. Dann ist das schon so gut. Dann kann man, dann kriegt man diese schweren Stellen häufig schon, wenn es losgeht, schon rum. Und wenn es doch nicht klappt, dann das und abends so ganz dünn auf die Stellen noch das leicht Cortison und das macht man 2-3 Tage und dann ist das weg.
Kann man die auch ums Auge rum benutzen?
Diese Pflegecreme darf man überall benutzen. Die hat ja keinen Wirkstoff. Das ist einfach nur eine ganz normale, sehr, sehr hohe wasserhaltige Creme. Die hat nichts drin, keinen Wirkstoff oder sowas.
Und hast du noch irgendeinen Basiscreme-Tipp? Weil ich höre ganz oft Eucerin. Sagen, halte ich persönlich jetzt nicht
also
so
da
viel
sage
davon.
Ich immer, es ist... Es ist total unterschiedlich. Also diese Basiscreme, wenn die Haut dann so gut ist, aber nur so trocken und sowas, das ist wirklich Try and Error. Ich habe welche, die geben hier so, was weiß ich, 20 Euro La Roche-Posay, und es gibt andere, die geben so DM Balea Med 2,99 Euro. Und jeder ist individuell, weil meine Haut verträgt das super und damit kriege ich den nächsten Schub weg. Und bei dem anderen muss ich es doch ein bisschen, braucht es eine andere Zusammensetzung und es muss doch die etwas höherpreisige sein. Ist sehr unterschiedlich. Man muss es wirklich ausprobieren. Da kann man das nicht pauschalisieren.
Aber Kinder mit Neurodermitis ist jetzt nicht der erste Weg, eine Stuhlprobe zu machen.
Nein, genau.
Blut das abzunehmen, ist das, ne? Dann kein Zucker mehr, keine Milch mehr.
Ja. Und das ist
ich war
das Problem.
So ein Kind.
Das steht,
Dinkelkekse.
Ja, genau, das
toll
ist ganz
war's,
häufig,
schön.
Ne? Ja, weil das Problem ist halt so, ne, dann die Eltern brauchen einen Grund. Es muss immer einen Buhmann geben und dann ist es die Milch und dann ist es das und dann ist es. Es gibt natürlich auch ganz, ganz selten ernährungsgetriggerte Hauterscheinung. Aber das ist ein Bruchteil. Umfragen gibt, es gibt Studien, die zeigen, dass ungefähr 30-40% glauben, dass ihr Kind eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat. Dabei sind es nur 1% in der Realität. Also da sieht man ja schon, wie häufig das einfach aufploppt. Und dann
woher sie es hat, ne? Also ich meine, ich bin ja selber
dir. Und deswegen ist es, das Problem ist halt, ne, dann werden Kinder auf schreckliche Diäten gesetzt und sonst was, kriegen Mangelerscheinung und dann wird die Haut vielleicht auch besser. Aber vielleicht, weil man dann auch so ein bisschen, jetzt packen wir es mal an und dann wird auch ordentlich gecremt und dann denkt man, das liegt aber daran, weil ich jetzt den Zucker weggelassen habe, aber es liegt einfach daran, weil ich jetzt jeden Abend mich hinsetze und jetzt gesagt habe, jetzt machen wir es richtig. Und zum Richtig gehört halt auch richtig Eincremen und dann ist es eigentlich das Eincremen und nicht der Zucker.
Hey, ich bin jetzt richtig erleichtert gerade. Also ich muss sagen, die Folge war schon auch manchmal echt grenzwertig und scheiße. Ich habe wirklich viele Sachen gemacht, wo ich mir dachte, ach fuck, ich dachte, das wäre total geil, aber ist anscheinend überhaupt nicht so toll. Wie ich weiß, ich war ja bei dir einmal, du hast ja deinen Podcast auf Podimo.
Genau, du warst ja bei mir, genau.
Und wo super. Ich dann auch meinte, dass meine Kinder einfach beherzt auch beim Autofahren Nüsse essen mit 1,5 und du einfach nur meinst, Jesus Christ, Brother.
Genau, wo ich gesagt habe, oh Gott, bitte nicht. Aber dann hast du ja sehr schön gezeigt, ne, wie man Nüsse dann aus der Luftröhre wieder rauskatapultieren kann. Genau, ich sage immer Nüsse erst dann, wenn sie es schreiben können.
Du, kann ich bis heute nicht und deswegen gibt es auch bei uns gibt's keine Nüsse mehr.
Keine Nüsse.
It's over.
Also,
hey, ja. Ich habe noch eine letzte Frage, das habe ich nämlich auch gehört und da dachte ich mir so, ist das jetzt wahr oder nicht? Und zwar, dass das Fluorid in der Zahnpasta, dass die Kinder das auf gar keinen Fall schlucken sollen, weil da können krasse Nierenschäden entstehen, okay?
Ja, nee, Nieren, nein, da hast du nicht richtig gehört, nicht die Nierenschäden, sondern das lagert sich in der Zirbeldrüse ein. Das ist
ja, Schilddrüse,
und dann hat
so.
Man Verkalkung da.
Ist ja auch, ist Organ ist ein Organ, ja? Vitor, muss
genau.
Man sich
so. Und dann, so ist es. Bauch oder Gehirn, Hauptsache Körper. Und das Lustige ist, wenn man bei meinem Account guckt, ich habe ja viele verschiedene Beiträge gemacht und der einzige Beitrag, wo ich die Kommentare einschränken musste, war der Fluorid. Der Fluorid-Beitrag, weil vor 3 Jahren oder vor 2,5 Jahren kam die neue Empfehlung raus von Zahnärzten und Kinderärzten zum ersten Mal zusammen, wie denn die Prophylaxe, so dieses, ne, als Baby, was gibt man nicht und putzt man dann mit und wie viel und so. Es kam dann raus und das habe ich dann da gepostet und dann musste ich wirklich zum ersten Mal einen Beitrag, die Kommentare einschränken, weil das hat so viele Schwurbler an die Tagesordnung von überall kamen sie plötzlich aus den Löchern raus und wie ich das nur unter sowas sagen könnte und das Gehirn und
Gift.
Sowas. Wo ich dann gesagt habe, mein Gott, und ich dachte immer schon, Impfen wäre irgendwie ein schlimmes Thema, aber das war ja gar nichts im Gegensatz zu diesem Fluorid-Thema. Und dann habe ich mich zum ersten Mal, habe ich mir die andere Seite mal angeguckt, was reden die dann so? Und dann ist mir ganz häufig aufgefallen, schwierig, wenn man die Chemiebasis von nicht verstanden hat und dann aber so Referate hält über, das ist so giftig, wenn man nicht verstanden hat, dass Fluor und Fluorid einfach überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Das eine ist das Salz und das ist chemisch was komplett anderes. Fluor ist hochgiftig, ne? Und wenn man dann das gleichsetzt mit Fluorid und nur weil, das ist doof natürlich von dem Hersteller, aber der Hersteller von den Tabletten für die Babys nennt seine Tablette mit Fluorid und Vitamin D Fluorvigantol. Das ist natürlich irgendwie marketingtechnisch doof, muss man sagen. Ne? Aber dann, dass man dann denkt, da ist Fluor, da ist ein Gas, also Fluor ist ein Gas, wie soll das da drin sein? Also die Basis an Chemie fehlt und dann solche Aussagen ist schwierig. Also medizinisch gesehen ist da überhaupt nichts dran.
Also wenn meine Kinder die Zahnpasta schlucken beim Zähneputzen,
dann ist das auch so schon mit eingerechnet. Deswegen ist das so, also deswegen gibt es ja auch die Dosierung, wie man sie machen sollte. Man sollte sie nicht so drauf machen, die Zahnpasta, wie sie in der Werbung gemacht wird, mit einer schönen Welle, sondern es ist immer noch so, dass bei Kindern unter einem Jahr, dass man das Reiskorn groß drauf macht. Reiskorn groß, das muss man sich reinziehen. Es gibt keine.
Ja, meinst du jetzt ein Landkornreis oder ein Basmati?
Ja, genau, Basmati, ein bisschen etwas ovaler. Ne, da muss man schon wirklich sau wenig. Und als kleiner Tipp, wenn man nicht weiß, wie viel Zahnpasta soll ich auch als Erwachsener nehmen, bei den Zahnbürsten gibt es immer zwei Farben, eine innen und eine außen. Meistens innen ist ja dann so rot oder blau. Bei den Haaren da oben, ist nicht, weil es schön aussieht, sondern dass die Farbe innen drinne sagt mir, wie groß der Fleck der Zahnpasta sein
Was
soll.
Was weißt du denn alles?
Alles.
Mein Gott. Oder mein viel. Gott, ist das toll. Ich finde, das ist wirklich, also wer diese Folge nicht hört, ist einfach ein Vollidiot. Das ist wirklich, das ist ja so geil. Ja, das macht ja voll Sinn. Bei der Kinderzahnbürste ist witzigerweise auch vorne so ganz bisschen sind ein paar Haare sind blau. Das ist wahrscheinlich für die Zahnpasta, kann ich mir jetzt
genau,
mal
so genau, ne? Oder ausdenken. In der Mitte so ein ganz kleiner Kreis und bei uns Erwachsenen ist ja so ein bisschen größer. Also genau, wenn man da in diese kleine Kuhle einen kleinen den Klecks Zahnpasta macht, das ist die Menge, die empfohlen wird für meine Zähne.
Ist das
Und das was? Passt sich ja je nach Alter an, weil die Zahnbürsten ja auch wachsen.
Eigentlich müsste man wirklich im Krankenhaus, du bekommst ein Kind und bräuchte dann eigentlich sofort so eine Live-Schalte-Tweetor, der einfach mal ganz kurz, so, passt mal auf, Freunde, so und
Hallo,
so, und
also,
so macht's gut.
Meldet ja, euch dafür gibt's ja mein Buch. Ich habe ja Bücher
stimmt,
geschrieben.
Stimmt, du hast ja Buch geschrieben, mein Gott.
Genau, also das erste Buch ist ja ab Geburt und das wird ja zum Glück auch ganz häufig irgendwie so verschenkt und die sagen ja, das ist wie so ein kleines
Du sag doch gerne nochmal, wie das heißt auch.
Das heißt, wenn der Rotz läuft Rotz und läuft. Der Pups drückt. Genau, so. Wenn der Rotz läuft, da waren wir ja beim Thema und der Pups drückt und jetzt ist ja auch das, jetzt kommt auch das zweite noch raus und das heißt, wenn die Laus juckt und der Zahn wackelt für die älteren Kinder. Alles da.
Geil. Hol ich mir auf jeden Fall und werde ich auch lesen. Hey Vito, ich hätte noch 80.000 Fragen, aber ich meine, wir müssen halt jetzt auch wieder weiter. Wir müssen wieder zu unseren verrotzten Kindern nach Hause. Es ist eben so. Hey, danke. Ich bin wirklich, habe heute so viel gelernt.
Ja, so und vor allem cool. So Sachen, also hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ach, Mensch.
Ja.
Toll
ja,
war das, wirklich.
Für manche kann es auch wirklich sehr, sehr, sehr schade sein, weil sie jetzt irgendwelche keine Hustensäfte und alles ganz viel wegschmeißen müssen oder so.
Ja.
So ist das. Und wenn jemand sagt, naja, früher hat das doch auch und heutzutage, dann sage ich, so ist Wissen.
Früher
so ist
sind
halt
die Leute, haben sie im Flugzeug geraucht. Also sorry, war das jetzt geiler?
Ja,
nee, war es nicht.
Ich bin noch geflogen, da hat mein Vater, saß mir immer hinten in der Lufthansa und dann hat er da hinten geraucht.
Ja, entschuldige.
So, das,
super.
Und jetzt ist es undenkbar so, ne?
Voll.
Wo man denkt, jetzt geht man auf die Toilette im Flugzeug.
Hey, ganz kurz noch zur Abrundung. Jetzt macht man es heimlich. Welche Medikamente immer zu Hause mit kleinen Kindern?
Kochsalzlösung immer, weil das kann man ins Auge machen, wenn irgendwie was da gereizt ist, in die Nase, in Wunden kann man das reinmachen, wenn wir Schürfwunden haben. Ein Desinfektionsmittel ohne Alkohol, weil das ist doof, wenn man irgendwo hinfällt und dann kommt die Oma mit dem Alkohol, das brennt wie Sau. Das sage ich auch immer. Und natürlich altersentsprechend irgendwas gegen Schmerzen oder gegen Fieber, entweder Zäpfchen oder Saft. Das ist die Basis. Das finde ich, das sollte immer überall dabei sein. Alles andere ist dann natürlich, kommt drauf an, was das Kind sonst so hat.
Cool. Hey, dann vielen, vielen Dank. Und ich finde das total beflügelnd.
Danke auch.
So, ich habe so viel, ich glaube, ich habe selten so viel mitgenommen aus einer Folge. Vielen Dank, Vitor.
Ja,
und,
danke dir.
Folgt ihm unbedingt auf Instagram. Es ist sehr lustig und sehr aufschlussreich. Und ich liebe es halt bei dir, weil du bist auch so schnell. Du fängst ja nicht im alten Rom an, sondern du kommst auf den Punkt. Das liebe ich ja. Das liebe ich.
Ja, ich werde nervös, wenn es langsam wird.
Aber ich auch. Also deswegen danke dir sehr. Und,
danke auch.
Mach's gut.
Ich glaube, alle müssen die Folge ein bisschen langsamer abspielen diesmal.
Ja, ich hoffe, ich habe es mir auch kurz gedacht, aber ich glaube, die meisten da mögen es ja auch, wenn es zackig ist, oder?
Ja.
Ja. Wenn nicht, dann kann ich mir
glaube ich auch. Und wenn, dann kann man es einstellen. 0,8% oder so kann man dann einstellen, dann ist es ein bisschen langsamer.
So, danke.